Hallo, ich fange mal an. Ich hoffe, ihr seid hier richtig. Ich hoffe, ich bin hier richtig. Ich halte einen Vortrag über 3D-Drucker. Es wird so mitteltechnisch, weil ich nicht genau weiß, wie die Erfahrungen hier sind. Also eigentlich wird es eher so von 1 bis 5 eher so 2, so auf der Skala. Das heißt, ich habe jetzt nicht den ganz heißen Scheiß anzubieten. Das können wir vielleicht dann so am Ende klären. Wenn jetzt hier nur Leute sitzen, die das quasi in ihren Hackerspaces sowieso machen, wer macht das? Ein paar, okay, gut. Dann kann ich sozusagen auf euch auch nochmal zurückgreifen am Ende. Aber dann erkläre ich das erstmal so ein bisschen. Ich habe das Ganze schon mal vor 3 Jahren hier gemacht, auf der SIG in 2009. Damals hatte ich selber noch keinen 3D-Drucker. Da war das dann so ein bisschen, der war zwar schon bestellt und der war noch auch irgendwo in der Post und hat es dann genau nicht geschafft hierhin. Das war der erste Makerbot, den wir damals bestellt haben. Und da hatte ich das heißt, meine ganzen Ideen und Theorien gingen so ein bisschen davon aus, was ich mir darunter vorgestellt habe. Das ist jetzt sozusagen schon 3 Jahre her. Der Drucker funktioniert immer noch. Inzwischen ist er auch angekommen, also kurz nach der SIGINT damals. Und das war sogar diese Woche, ist es jetzt hier auch wieder Titelthema in der CT. Also es kommt wieder so ein bisschen, ich habe darüber auch vor 2 Wochen in Berlin auf 2 Veranstaltungen geredet und war dann wieder so ein bisschen überrascht, dass das Thema dann doch so interessiert. Weil irgendwie, wenn man so ein Ding rumstehen hat, dann ist das halt irgendwie wie so ein Toaster irgendwann. Dann denkt man sich, da fragt ja keiner mehr, da hast du jetzt 3 Jahre drüber erzählt. Na gut, ich fange einfach mal an. Ich heiße Philipp Stephan, ihr findet mich auch online, wenn ihr danach sucht. Das sieht jetzt irgendwie falsch aus, was das die nächste Folie hat. Das heißt, es fängt schon mal total super gut an. Das ist auch egal, das gehört da irgendwie nicht rein. So. Das gehört eigentlich auch nicht rein. Irgendjemand hat meine Folien umsortiert. Irgendjemand, das muss wohl ich gewesen sein. Die verdammten Hacker wieder. Ihr könnt jetzt eben kurz live zugucken, wie ich noch eben meine Folien umsortiere. Ihr seht es nicht, ja gut, aber ihr könnt es sozusagen ahnen. Okay, gut. Ich komme aus Berlin, ich bin da Teil von einem Fab Lab, Hackerspace, irgendwie so eine Art Kreativwerkstatt, die heißt Open Design City. Wie gesagt, vor 3 Jahren stand ich schon mal hier, da hieß der Vortrag, es gibt keinen Löffel, druck dir einen neuen aus. Ich glaube, ich habe tatsächlich in 3 Jahren noch keinen Löffel gedruckt, aber es war so ein bisschen die visionäre Idee dahinter, wenn man mal so eine universelle Maschine hat, dann stellt man halt jeden Tag fest, dass irgendwas fehlt oder irgendwas nicht so ist, wie es sein soll und dann machen das. Das heißt, ich stand auch tatsächlich genau hier. Dieses Mal bin ich etwas besser rasiert. Und ich fange aber jetzt mal so ein bisschen an und erkläre nochmal eben, wie das funktioniert. Also bei diesen meisten 3D-Druckern, wie wir sie im Bereich haben, den wir uns sozusagen leisten können, wie sie auch in Hackerspaces stehen, handelt es sich halt um so quasi selbsterdachte, gebaute 3D-Drucker, die halt so funktionieren, dass man mit einem Modell anfängt. Das heißt, man braucht erstmal ein Modell, das kriegt man auf 2 oder 3 Arten. Die eine, die ich immer benutze, ich verlasse mich auf die anderen und stelle mich quasi auf ihre Schulter. Thingiverse ist eine Webseite, so eine Art YouTube, nur halt nicht für Videos, sondern für 3D-Teile. Das heißt, es ist so ein reger Community-Austausch. Leute bauen irgendwelche Objekte in 3D in verschiedenen Softwares, laden sie da hoch, andere können sie wieder runterladen unter einer offenen Lizenz. Auch 3D-Drucker selber stehen dann wieder unter solchen Lizenzen, können dort runtergeladen werden. Das heißt, mit dem einen Drucker drucke ich den nächsten und so weiter. Das wäre jetzt hier beispielsweise ein Paste Extruder. Das heißt, das ist ein neuer Druckkopf für einen vorhandenen 3D-Drucker. Dort sind aber tausende und abertausende Objekte des täglichen Lebens. Und wenn man, wie ich, kein 3D-Designer ist, dann ist das sehr hilfreich, dort was runterzuladen und mit den Leuten dort einfach in Kontakt treten zu können. Das heißt, um irgendwas 3D drucken zu können, wie das Verfahren funktioniert, erkläre ich gleich noch, braucht man halt als erstes mal ein Modell und das heißt eine Repräsentation von einem Objekt im Computer. Die andere Möglichkeit, das zu kriegen, ist das einzuscannen. Da wird, wie sieht das alles total doof aussehen, ne? Diese Folien. Egal, das wird halt gemacht, indem man einen Scanner nimmt. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, sehr teure und sehr billige. Einer, der sehr beliebt ist im Hack-Bereich, ist halt über eine Kinect-Kamera. Das heißt, es ist eigentlich ein Teil von der Spielsteuerung von der Microsoft Xbox-Konsole, die einen Laser und Kameras drin hat. Und Leute haben herausgefunden, wie man sozusagen diese Fähigkeit nutzen kann, diese 3D-Erkennungsfähigkeiten dieser Kamera zu nutzen, um Objekte einzuscannen, indem man eine Software hat und dann mit der Kamera beispielsweise um ein Objekt rumgeht oder das Objekt dreht und sozusagen von allen Seiten ein Objekt entsteht. das hat man in einem Computer. Das könnte zum Beispiel diese Trillerpfeife sein, die ich, glaube ich, schon sehr, sehr oft ausgedruckt habe, weil das eigentlich ein sehr schönes Teil ist, weil man den Leuten dann zeigen kann, man kann nicht nur Nippes, das kann man nicht sagen, wie sagt man hier, nicht nur irgendwelches Zeug ausdrucken, sondern auch was, was tatsächlich funktioniert. Das heißt nicht irgendein abstraktes Objekt, wo man dann sagt, naja gut, das hätte ich ja auch irgendwie, weiß ich nicht, schnitzen können. Aber eine Trillerpfeife mit der Kugel schon drin, die man hinterher auch benutzen kann, das ist eigentlich ganz nett. Und so sieht das denn aus, beziehungsweise so sah das aus vor 3 Jahren. Inzwischen ist es ein bisschen schicker geworden und am Ende kommt halt eine Trillerpfeife raus, die man auch tatsächlich benutzen kann. Ich habe jetzt hier keinen 3D-Drucker mitgebracht. Haben wir eigentlich einen hier im Hackcenter oder kommt noch einer? Ne, ich habe nur einen Laser gesehen und eine Stickmaschine. Egal. Wenn ihr das sehen wollt, dann könnt ihr sicher in den meisten Städten euch sowas angucken. Also hier in Köln bei der Dingfabrik und beim C4 vermutlich auch. Bei uns in Berlin, einmal Open Design City in der C-Base, in der Raumfahrtagentur. Inzwischen gibt es ja jede Menge solche Spaces. Könnt auch gerne Werbung für eure Stadt denn machen. Ich zeige noch mal kurz, was es eigentlich so an 3D-Druckern gibt, die man sich so leisten kann. Irgendwie ist mein Vortrag jetzt relativ ähnlich wie dieser CT-Artikel, aber den Vortrag hatte ich vorher schon fertig. Wer sich dafür interessiert, die haben irgendwie gerade die aktuellen, sagen wir mal so 7 oder 8 3D-Drucker, die man sich so im Heimbereich oder im gemeinsamen Bereich für Preise so zwischen 1.000 und 1.500 Euro kaufen kann, getestet. Als ich vor 3 Jahren hier stand, gab es halt irgendwie hauptsächlich zwei 3D-Drucker-Modelle. Das eine war der RapRap, das war halt ein frühes Modell, was auch immer weiterentwickelt wird und bis heute sozusagen sehr gerne gebaut wird. Das sah, glaube ich, ganz am Anfang so aus, das war so ein Modell. Aktuell, wenn man sich den baut, das Prusa, das aktuelle Modell sieht ungefähr so aus. Das war jetzt auch eine Veranstaltung vor 2 Wochen in Berlin. Und wie man da sehen kann, das hat man sicher vielleicht auch schon mal gesehen, wenn man einen 3D-Drucker irgendwo gegoogelt hat oder sowas gesehen hat im Space. Es ist ein Modell, was hauptsächlich so aus Gewindestangen besteht, die dann hier mit so weißen Plastikteilen verbunden sind. Die weißen Plastikteile sind wieder auf dem 3D-Drucker vorher gedruckt worden. Das heißt, das ist das Wrap, dieser Namensteil bedeutet, es ist Replicating. Das heißt, wir haben hier so eine Vorform von Robotern, die sich selber replizieren, also selber fortpflanzen. Man muss noch ein bisschen dabei helfen. Man ist da natürlich aber auch sozusagen, Hacker sind ja immer vorne dabei, diese Roboterrevolution zu pushen. Und also die Hoffnung ist, dass das dann irgendwann von selber passiert. Was es jetzt gibt seit 2 Jahren, ist Ultimaker, was eine andere Gehäuseform hat, das ist von einem holländischen Kollektiv sozusagen. Da kann man hier so schöne Tornados bauen aus Plastik. Und dann das Modell, was wir damals gekauft haben, weil die sozusagen als erste da so ein bisschen rauskam mit einer Art Produkt vor 3 Jahren. Das heißt, sie haben sich von dieser RapLab-Technologie sehr viel abgeguckt, weil es Open Source ist, ging das auch. Das heißt, sie haben es geforkt im Wesentlichen, haben ihre eigene Variante gebaut. Und inzwischen sind die halt von so einer 3-Personen-Firma zu so einer richtigen Brooklyn-Startup mit jede Menge Angestellten. Das ist denn das Modell, was ich damals gekauft habe mit ein paar Leuten zusammen. Das hieß damals Cupcake, weil diese Druckfläche, das ist halt dieser Bereich hier in der Mitte, so ungefähr ein Cupcake, also so ne, faustgroß, sagen wir mal, oder so 10x10x10 drucken konnte. Das heißt, das war die Maximalgröße an Objekten, die wir damit erzeugen können. Und inzwischen sieht er ein bisschen bunter aus, 3 Jahre hinterlassen ihre Spuren und Aufkleber, heißt auch Rocker inzwischen. Und sieht aber immer noch genauso wild aus wie vor 3 Jahren. Das heißt, eigentlich immer noch wilder, weil wir immer noch mehr Elektronik dazu gebaut haben. Da gab es auch damals denn, das war dann kurz nach der SIGINT, nachdem wir dann endlich ankam, eine wilde Zusammenbauparty. Irgendwie ist wer ist denn? Das Ultimaker-Bild hinter allen anderen dahinter. Das ist auch irgendwie lustig. Über die letzten 3 Jahre haben viele Leute ihre Dinger personalisiert, also irgendwie, sowas ist ja auch ein Maskottchen und so. Und inzwischen sind sie bei MakerBot, bei diesem Modell angekommen, was jetzt irgendwie im letzten Monat rauskam. Das heißt auch Replicator, das heißt, das hat im Namen schon so ein bisschen dieses Versprechen des Replikators, ne, dieser Star Trek-Maschine, das ist sozusagen das, was einem ja auch immer damit einfällt und was auch vor 3 Jahren, als ich darüber geredet habe, so ein bisschen mein Aufhängungspunkt war, wie weit sind wir denn jetzt eigentlich noch von dieser Maschine entfernt, die uns sozusagen auf Knopfdruck oder auf sprachliche Bestellung einfach alles liefert, was wir gerne hätten. Und das ist so ein bisschen der Wunsch und deshalb haben sie jetzt ihre aktuelle Maschine, die jetzt mehrfarbig drucken kann, also mit 2 Farben in diesem Fall, und dann noch Teile, die sich zusammenbauen lassen. Die Trillerpfeife ist auch wieder da, also ist sehr beliebt. Das ist so ein bisschen die Idee. Das heißt, das Ding kann man jetzt inzwischen kaufen für $1,700 und inzwischen schrauben die es in Brooklyn für einen selber zusammen. Ich weiß nicht, ob sie nicht mit den Leuten vertrauen. Das heißt, vorher war es immer ein Bausatz, den man dann in Einzelteilen gekriegt hat. Die Angabe war immer ein Wochenende mit einem Freund oder einer Freundin sozusagen, also zwei Personen ein Wochenende. Das hat bei uns immer länger gedauert, weil sozusagen dann steht das Grundgerüst und dann fängt das mit dem Justieren an. Das wird auch im CT-Artikel sehr schön beschrieben. Ja, mein Wunsch ist eigentlich aktuell, mir sowas kaufen zu können, aber wir sind da noch so ein bisschen im Streit, weil dadurch, dass das natürlich auch Open Source ist, aber auch irgendwie so eine Art Produkt ist, das heißt, es verlässt so ein bisschen wieder diese Community, gibt es da denn so ein bisschen Ideologiestreit, ob man jetzt auf 3D-Drucker setzt, die so komplett unabhängig entwickelt werden oder welche, die dann von Firmen vermarktet werden. Ist natürlich schwierig, wenn Firmen so ein bisschen aus dieser Community rauskommen und dann schauen, wie sie ihre Produkte vermarkten und ob die dann gleich evil werden oder ob man denen vertrauen kann, nur weil sie jetzt irgendwie 30 Angestellte haben und nicht mehr nur 3. Ja, da habe ich jetzt schon drüber geredet, das ist das Idealbild der Replicator. Man sagt Tee Earl Grey heiß oder irgendwas anderes, Wasser, 8 Grad oder so, dann kommt es raus. Also wie gesagt, damals gab es halt genau diese Modelle. Wir haben uns nicht für ein RepRap entschieden, sondern damals für ein MakerBot. Inzwischen gibt es ganz schön viele neue Sachen, die dann auch immer billiger werden. Das heißt hier MakeyBox, ist der $300 Printer. Da gibt es bisher nur so ein Rendering, aber die haben das über so eine Kickstarter-artige Plattform finanziert. Den SolidDoodle, der soll, glaube ich, ungefähr $500 kosten ungefähr oder 699. Das ist irgendwie eine Ausgründung von jemand, der bei MakerBot aufgehört hat. Dann gibt's, ihr müsst irgendwie diesen dahinter ignorieren. Irgendwie hat er sich in alle Folien gestlichen. Ich glaube, das kriegt man hin, indem man das in die Vorlage kopiert und nicht. nice. Es gibt den Printrerbot, der auch hier, wie man so sehen kann, auf der Webseite so ein bisschen aussieht wie der andere. Ach, den habe ich jetzt auch noch mein Groß hier. Das ist, glaube ich, auch. Ich habe jetzt ganz vergessen, ob das eine deutsche Firma ist oder so. Das heißt, so langsam tummeln sich in dem Markt auch immer mehr Firmen. Das ist der 3D Touch. Das ist von einer britischen Firma, die, glaube ich, angefangen hat als Reseller für andere, die ein eigenes Modell rausgebracht haben. Muss ehrlich sagen, ich habe vergessen, wie dieses Modell heißt. Das heißt, ich habe einfach nur mal online gegoogelt, habe geschaut, was gibt es denn jetzt einfach. Ne? Muss man entweder bei MakerBot kaufen oder diesen RepRap bauen. Ne? Wo man sich dann inzwischen auch Bauteile bestellen kann. Vor 3 Jahren war so nach dem Motto, oh, wo hast du diesen Gurt hergekriegt und die Gewindestangen aus dem Baumarkt sind zu krumm und so. Inzwischen gibt es da so eine Handvoll Reseller, die sozusagen diesen Markt bedienen. Was jetzt aktuell auch noch rauskommen soll von einer größeren Firma, der Cube, da sieht man dann auch irgendwie, es geht so langsam in Richtung Produkt, weg von dieser Sperrholz- oder dieser Gewindestangenoptik. Da will jemand was haben, was man sich auch neben die Kaffeemaschine stellen kann. Dafür kostet denn hier so eine Cartridge mit ABS-Kunststoff oder PLA, das sind also dieselben, die auch in allen verwendet werden. Das Verfahren ist auch immer dasselbe. Ne? Kunststoff wird geschmolzen und wird wie beim Zuckerbäcker vorne rausgespritzt und wird dann hart. Soll dann $50 kosten. Das heißt, ich weiß nicht genau, wie groß das Teil sein soll, aber da passt halt auf jeden Fall Kunststoff rein, der sonst eigentlich irgendwie die Hälfte kostet. Das heißt, wir kriegen dann, wenn wir sozusagen jetzt auf so ein Modell setzen, kommen wir dann genau wieder in dieses Dilemma rein mit den Druckerpatronen, wie wir das eigentlich schon im 2D-Bereich seit Jahrzehnten kennen. Da wird einem dann das Material vermutlich zu Apothekerpreisen verkauft. Aber wie gesagt, das verspricht dann sozusagen, dass dieses 3D-Drucken so ein bisschen aus dieser Bastelecke rauskommt. Also dieses, ne, in dem Bereich. Es gibt natürlich ein 3D-Drucken in einem Industriebereich, wo man den Wert von einem bis mehreren Autos einen 3D-Drucker kaufen kann, also da sind die Preise nach oben offen, die natürlich dann auch für sehr viel Materialkosten im Wesentlichen einem sehr tolle Modelle herstellen können, mit verschiedenen Verfahren, mit verschiedenen Materialien, mit verschiedenen Farben in einem Modell. Das ist aber vermutlich nicht das, was uns so zu Hause demnächst blüht oder im Hackerspace sozusagen kofinanziert werden kann. Das soll, glaube ich, $1,299 kosten und wie man sieht, ist das auch nur so ein Rendering. Das heißt, es ist auch immer so die Frage, wenn man das mal im Internet nachguckt, wie viel diese Produkte eigentlich irgendwie schon in Serienreife sind, auch wenn die Shops schon alle da sind. Man kann das alles kaufen, kriegt dann gesagt, es sind irgendwie 8 Wochen Lieferzeit und das muss man auch erstmal sehen, ob diese Sachen denn wirklich so toll sind, wie sie sind. Ich dachte immer, ich wäre der Einzige, der mit einem 3D-Drucker immer auch mal Ärger hat. Dann habe ich die CT gelesen, da ist das Fazit, das habe ich gleich noch auch irgendwo drin, dass es ihrer Meinung nach denn doch noch nicht so für den Alltagsbetrieb taugt. Da bin ich aber sehr entspannt, weil das Schöne beim 3D-Drucken ist, das heißt ja Rapid Prototyping, ist sozusagen dieser generelle Begriff für dieses Verfahren. Rapid heißt in diesem Fall aber ja nicht sofort, sondern das heißt halt nur, es dauert nicht ein paar Tage oder ein paar Wochen, bis man das sozusagen von der Firma, bei der man es bestellt, wiederkriegt. Rapid heißt in dem Fall, dass man dann aber auch schon mal 3 Stunden warten kann. Und die 3D-Drucker, die ich bisher gesehen habe, kriegen das schon mal hin, nach den 2,5 Stunden irgendwas falsch zu machen. Und dann, das war auch immer so ein bisschen das Problem bei uns, wenn wir versucht haben, das kommerziell einzusetzen. Kommerziell in dem Sinne, dass Leute zu uns kommen und sagen, könnt ihr uns das drucken? Wir brauchen das als Ersatzteil, als Prototyp, als Visualisierung von irgendeinem Design, ob das jetzt Architektur ist oder Produktdesign. Und wir gesagt haben, ja klar, wie groß ist das denn? Das dürfte ungefähr so eine Stunde dauern, das kostet so und so viel. Und dann geht es halt viermal nicht und dann sitzt man den ganzen Tag da und denkt sich, okay, also das lohnt sich jetzt wirklich nicht, meine Zeit hier zu verschwenden. Und dann dachte ich immer, okay, das liegt daran, dass wir wir haben einen der ersten Maker-Bots gekauft, der hat Nummer 26 und die haben ein paar tausend verkauft. Das ist alles irgendwie noch schief und welchen neuen Drucker kauft, damit wird das alles in Ordnung gehen. Und laut CT ist es nicht so. Also insofern... Da stand dann so drin, da sind die ganzen Modelle drin, Ultimaker und MakerBot Replica, wo ich dachte, oh, für welchen kriegen wir irgendwie Geld zusammen oder so. Und da steht, naja, leider fallen bei allen Modellen irgendwann dann so beim Drucken die Teile halb fertig um und dann kann man bei den neuen anfangen. Ich so, ach Gott sei Dank, seit 3 Jahren ärgere ich mich damit rum. Und wie gesagt, das ist Einstellungssache. Das heißt dafür, dass wir diesen MakerBot, den ich eben gezeigt habe, durch jede Menge Veranstaltungen geschleift haben und den auch sehr gerne so, weil Leute sofort kommen, so wie beim Flohmarkt, ne? Man packt aus und hat sofort 20 Leute da und den auch sofort gedruckt haben, ohne das Ding neu zu kalibrieren, hat es ganz anständige Resultate bisher geliefert. Ich habe ja so ein bisschen die Idee gehabt, diesen Vortrag zu sagen, ist das jetzt so weit, dass wir das irgendwie demnächst zu Hause haben oder wo geht die Reise dahin? Da gibt es ja noch eine andere Art und Weise, das anzugehen. Ne, man muss ja nicht alles selber haben. Wer jetzt irgendwie den Vortrag vorhin gehört hat, dass wir Dinge loswerden sollen, dass man das ja alles irgendwie auch in die Cloud packen kann. Da gibt es auch Services. Das heißt, die Idee ist natürlich so, wenn man diesen 3D-Drucker nicht selber haben will, dann geht man vielleicht zu irgendjemandem hin, der einen hat. Und das lässt sich natürlich auch kommerzialisieren. Da gibt es natürlich Services wie Shapeways und Ponoco und noch 2, 3 andere, die im Wesentlichen das als Dienstleistung anbieten. Das heißt, die haben dann tatsächlich auch die Industriegeräte da, die man sich nicht leisten kann. Das funktioniert ähnlich so wie inzwischen bei, wenn man jetzt Fotos hochlädt bei Schlecker oder was weiß ich. Das heißt, man lädt hier sein 3D-Design hoch, wählt sozusagen aus, welches Material das ist und kriegt das dann innerhalb von Tagen und Wochen per Post zugeschickt, je nachdem, wie kompliziert das ist. Die haben natürlich auch Geräte, die nicht nur drucken können, die können auch lasern und sintern. Das heißt, die können auch zum Beispiel Sachen aus Metall herstellen. Das ist sozusagen mit Methoden, die man vielleicht selber bezahlen kann, nicht ganz so einfach. Und mit Geräten vor allen Dingen. Das heißt, weil diese Frage sehr oft kommt, vor allen Dingen, wenn man, weiß ich nicht, ich war auf der Republika in Berlin und wurde dann 3-mal interviewt und dann kommt halt auch immer die Frage, wann haben wir das denn zu Hause? Weil das ist ja dann so das Versprechen, ne? Irgendwann hat mal jemand gesagt, was Bill Gates oder so, der einen Computer auf jedem Desktop haben wollte. Und ich persönlich glaube nicht, dass das so das Ding ist, was jeder haben will. Ich glaube, es wird so eine Mischform zwischen, die einen Leute haben es im Keller, die anderen im Hackspace. Es wird sowas wie Copyshops geben und es wird, glaube ich, solche Services geben, weil... Hast du gleich eine Frage?
Ja, vielleicht das jetzt andere auch. Einfach mal ein paar Preise nennen. Also was kostet so ein Trillerpfeifen-Ausdruck oder wenn ich sowas Hochwertiges da ausdrucke?
Ja, okay, kann ich machen. Also die Sache ist die, ich kann ja einmal anfangen bei uns. Wenn du jetzt so eine Trillerpfeife ausdruckst, dauert ungefähr 15 Minuten. Und das Material, wir haben dann mal ausgerechnet, wenn Kunden fragen, Kunden sozusagen, falls es Kunden gibt, was können wir denen sagen? Und erstmal, okay, was kostet das Material? Das Material kostet irgendwie fast nichts, weil wenn man dann ausrechnet, man kauft irgendwie so eine Spule, das ist so ein Kilo oder so, das kostet irgendwie 30 Euro oder so, dann braucht man davon irgendwie so ein, was weiß ich, 5 Gramm oder so oder noch weniger für die Trillerpfeife. Okay, das ist ein Materialpreis von irgendwie 13 Cent oder so, okay, können wir aus der Kalkulation rauslassen. Und dann haben wir uns sozusagen für einfach Maschinenpreise entschieden. Und das war dann je nachdem auch so ein bisschen, wer gefragt hat, ob es eine Firma war oder privat. Und dann haben wir irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube, je nachdem, wie viel den Leuten, die da gerade rumstanden, ihre Zeit wert war. Also es kann auch schon mal sein, dass wir dann gesagt haben, es kostet 25 Euro die Stunde und dann kriegt ihr das halt. Und wenn das halt eine Stunde dauert zu drucken, kostet 25, meistens haben wir noch ein bisschen draufgesetzt und dann haben die Leute dann auch gesagt, naja, okay, das ist ja super toll, das bezahle ich euch gern. Meistens sagen die Leute aber natürlich auch, andere Leute sagen dann, das ist ja nichts wert oder so. Das heißt, das sind so, ich weiß nicht, wie ist das in der Dingfabrik? Weißt du das? Ihr macht nichts. Okay, gut. Aber das heißt, wenn man euch fragen würde, müsstet ihr, also ist es eine Grundsatzentscheidung oder würdet ihr dann überlegen, ob da jemand Bock drauf hat?
Wenn jemand findet,
ja. Okay. Und ich kann noch mal aktuell erzählen, was das bei Shapeways kostet, weiß ich jetzt gerade nicht, weil das, glaube ich, ein relativ weiter Bereich ist, wie schnell das sein muss, welches Material das ist. Aber ich glaube, da kommt man tatsächlich so in Einzelstückpreis, wo man tatsächlich nicht viel Sachen unter 100 Euro oder so kriegt, weil das dann Ich weiß nicht genau, wo die sitzen, ob sie inzwischen auch in Deutschland so eine Station hat. Weiß das jemand? Nee. Doch?
Die Sachen kommen meistens aus den Niederlanden, ja. Aber die Preise sind, also es kommt wirklich drauf an, wenn man so größere Silberteile, also die können auch so Silber drucken,
ja.
Die werden dann natürlich sehr schnell sehr, sehr teuer,
ja.
100 Euro. Aber andere Sachen jetzt in einfachen Verfahren, da ist man mit 10 Euro
zu okay. Sehr schön. Ja, ja, also ich war jetzt, ich hatte im Kopf natürlich irgendwie so größere Sachen, aber klar, manchmal will man auch irgendwie was Feines haben oder so. Ich denke mir irgendwann irgendwie was Kleines oder so, das kann ich ja selber mit dem Drucker machen, aber die Situation hat ja nicht jeder. Wo war ich jetzt gerade eigentlich? Na okay, da gibt es jetzt noch so diverse andere Services. Es gibt jetzt auch noch so einen in Frankreich, da habe ich den Namen gerade vergessen. Die habe ich letzte Woche in Berlin auf der Next, was so eine Internetmesse war, wo man nicht hing. Also war toll. Also, da berichte ich jetzt einfach mal von. Die sehen das eh nicht. Und das heißt, da gibt es jetzt so einige Zentren und einige Firmen, die sozusagen sowas hochziehen. Ich glaube, das werden wir in der Zukunft auch noch öfter sehen, dass man sozusagen irgendwo hingeht, sein Design hochlädt oder sein Design aus einer Datenbank hochlädt. Da gibt es ja dann noch so Verwertungsmodelle, wo man überlegt, ne, der Prosumer wird überall beschrieben. Das heißt, ein Miteinander von Künstler und Konsument. Das heißt, was weiß ich, ich gehe auf die Webseite, ich sehe auch, das ist aber ein schöner Kerzenständer von Designer XY. Und den lasse ich mir in Silber oder in Kunststoff oder in Keramik herstellen und dann kriegt der Designer dafür einen Anteil und ich zahle dafür sozusagen die Kosten. Und am Ende habe ich sozusagen was Eigenständiges, wo ich so ein bisschen dran drehen kann. Das ist ja sowieso wie bei Spreadshirt irgendwie auswählen, welche Farbe oder welche Größe. Die andere Frage denn so, da habe ich jetzt glaube ich schon ein bisschen vorgegriffen, funktioniert das. Ne? Das war so mein Frust bisher irgendwie, wir haben ganz schön viel damit gedruckt, manchmal sind die Teile krumm geworden, manchmal ist es zwischendurch abgefallen, am Ende war es dann doch auch nur immer Plastik. Das heißt, das ist ABS oder PLA, das heißt, das sind zwei Kunststoffe, die eigentlich immer bei diesen ganzen Geräten verwendet werden. Die lassen sich sehr gut schmelzen und werden dann auch wieder fest. Und ABS ist dasselbe wie Legosteine, das heißt, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, das ist dann, kann dann auch spitz sein und hart, und wenn man drauf tritt, tut es weh. Und es ist aber auch, das kann man ruhig mal runterfallen lassen, ohne dass es kaputt geht. PLA hat relativ ähnliche Eigenschaften. Das schmilzt bei etwas niedrigen Temperaturen, wird sich irgendwann zersetzen, weil es halt biologisch abbaubar ist nach einer gewissen Zeit. Jetzt nicht sofort in der Hand oder so, sondern aber man kann es dann sozusagen, wenn man es draußen verliert, dann ist es auch okay. Jetzt habe ich natürlich die CT da reingetan, inzwischen habe ich die aber trotzdem gekauft. Wer mag, ich kann das auch mal rumgehen, da liegt gerade der Zettel drin. Die haben nämlich genau das gemacht, was ich nämlich ganz gerne mal gemacht hätte, nämlich sich einfach 7 Drucker gekauft oder schicken lassen und die alle gegeneinander getestet. Das, was man da aus dem Cover sieht, das ist natürlich ein professioneller Service, wo sie bei so einem Poloco oder Shapeways das haben machen lassen mit einem Service, der auch in Farbe drucken kann. Weil die ganzen Sachen, die sie getestet haben, auf dem Cover sieht man ja auch diesen Ultimaker, der auch immer hier in jeder Folie dahinter ist. kommen sie eigentlich alle auf relativ vergleichbare Ergebnisse. Das heißt, der eine ist relativ langsam, dafür ist der andere relativ schnell, dafür irgendwie viel zu laut. Und das heißt, man kann sich so in diesem Bereich, dass man zwischen 800 und 1500 Euro ausgibt, so diverse Geräte leisten. Und das Fazit, was sie denn da haben, man kann den nicht ohne Hingabe betreiben, noch sind sie ein technisches Hobby, Schraubenpflegen lieben gehört einfach dazu. Das heißt, das passt sehr gut in diese Hacker-Szene und sozusagen auch in die Art und Weise, wie ich mich gerne mit sowas beschäftige. Das bestärkt mich so ein bisschen in meiner Vermutung, dass es irgendwie schwierig wird, das auf einem kleinen Level sozusagen anzubieten, wo man denkt, okay, vielleicht kaufe ich so einen etwas besseren Computer, etwas besseren Drucker und mache mich dann selbstständig und drucke irgendwie Tag und Nacht Plastikteile. Ich glaube, das ist nicht ganz so die Geschichte. Das heißt, diese Business-Modell-Geschichte, glaube ich, geht tatsächlich so in die Richtung Service, wie ich das eben gezeigt habe. Da kann man sich natürlich überlegen, was für Orte das sein werden, ob das auch einfach so wie ein Copyshop sein wird, wo man tatsächlich hingehen kann. Ne? Und dann sind immer die Medien, die fragen ganz enttäuscht, dass sowas denn nicht in 5 Jahren bei jedem zu Hause auf dem Schreibtisch steht. Wobei mir aber natürlich auch immer so die Frage kommt, wofür brauche ich das jeden Tag bei mir zu Hause? Das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, ein Kopierer, ein Farbkopierer oder irgendwie. Nicht jeder will eine Waschmaschine zu Hause haben und geht lieber in den Waschsalon. Also ich glaube, das ist eher so ein Service in der Zukunft. Da kann ich das auch gleich gerne nochmal so ein bisschen Raum geben, ob ihr da vielleicht eine andere Idee habt. Aber meine Erfahrung bisher ist irgendwie, es ist nett, es macht Spaß, es ist so ein bisschen nerdig. Man kann auch Leuten zeigen, wie das geht. Wir benutzen das Gerät hauptsächlich sozusagen, um so ein bisschen genau das zu tun, zu zeigen, guck mal, in die Richtung kann es gehen. Wer weiß, was da in 10 Jahren ist, in 15 Jahren, in 20 Jahren. Designer, Designerinnen sind immer ganz begeistert oder Künstler, Künstlerinnen, wenn sie das zum ersten Mal sehen, weil dann auf einmal so eine Art neues Tool reinkommt. Das ist halt so, als würde man sagen, guck mal hier, Pinsel, irgendwie, was weiß ich, und Maurerkelle oder irgendwelche Geräte halt, um künstlerisch tätig zu sein, und plötzlich ist da noch eins. Und dann geht bei ganz vielen Leuten sozusagen ein bisschen was im Kopf los und die denken, oh Gott, was könnte ich denn damit machen und so. Das ist ganz schön interessant. In 3 Jahren mit diesem 3D-Drucker gedruckt, an Teilen, die tatsächlich so richtig industriell oder sinnvoll verwertet werden, sind so ein paar Ersatzteile für den Drucker selber, für eine Firma, die irgendein Headset gebaut hat und Prototypen braucht und den ausgedruckt hat und gesehen hat, wenn man das so in der Hand hält, dann ist das irgendwie viel zu groß und es sieht total scheiße aus. Auf dem Bildschirm sah es so gut aus, also hat schon geholfen. Ersatzteile sind immer sehr beliebt, also nicht nur für einen 3D-Drucker, sondern auch wenn jemand kommt, hier, die Rolle ist kaputt an meinem Auszug vom Geschirrspülmaschine, dann machen wir halt eine neue. Und das ist aber, wie ich schon sagte, so ein bisschen in der Hobbygeschichte verhaftet. Und MakerBot, die pushen das ja so ein bisschen, ne? Die haben auch Venture Capital bekommen und die sind sehr stark gewachsen. Das sitzen in Brooklyn und sie und auch die Newsweek und so ein paar reden dann von der neuen industriellen Revolution, also so der nächsten Welle. Das wird alles nochmal ändern. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. Ich weiß nicht genau, das würde ich dann auch noch gerne mal hören, ob ihr das so seht, ob sich das ändert. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen hier haben, wo wir das auch nochmal ausprobieren können, aber vielleicht wandert ja noch einer hier hin, man weiß ja nie, wir sind erst am ersten Abend. Ich muss jetzt mal gucken, was ich da noch habe. Wohin geht die Reise, habe ich glaube ich auch schon erzählt. Was noch da hinzukommt, ist natürlich solche Sachen, die in die Urheberrechtsdebatte reinkommen. Das heißt irgendwie vor ein paar Wochen oder vor 2, 3, 4 Monaten hat Pirate Bay angefangen, eine eigene Kategorie zu haben für 3D-Objekte, das heißt Fizzables, das heißt, sowas gab es natürlich jetzt schon die letzten 3 Jahre mit Thingiverse, aber das ist natürlich Pirate Bay, die machen natürlich auch so ein bisschen Politik und ein bisschen Satire und treten gerne mal irgendwo gegen. Das hieß ja dann auch mal, wenn die Server abgeschaltet werden, dann hängen wir unsere Server in Zukunft einfach an Drohnen, dann müsst ihr die abschießen. Das heißt, auch das ist irgendwie so ein Politikum und so ein Schuss vor den Bug zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie Videos, wir haben Musik, wir haben Software, wir haben Texte. Wir führen jetzt schon mal prophylaktisch, und das kann ja schon mal anfangen, die Kategorie für echte Objekte ein, weil das ist dann so ein bisschen die Kampfansage an, was kommt denn als nächstes, was sich übers Internet frei kopieren lässt. Das sind, weiß nicht, was Tasty Sandwich ist, die Reprusa-Mendel 2B, das heißt, hier taucht auch wieder einer der 3D-Drucker selber auf, das heißt, im Moment ist das noch so ein bisschen replizierend. Necklace Pendant, das heißt, hier gibt es Schmuck und so. Die Frage ist natürlich, wann da in größeren Massen Sachen auftauchen, die Scans oder Nachbauten von real existierenden Sachen sind, wo Leute sagen, oh, das kann ich ja hier runterladen und ausdrucken und habe damit so quasi wie in einer Schwarzkopie sozusagen den Kauf verhindern können, indem ich sozusagen mir nur die Kopie gezogen habe. Das heißt, das war auch so eine Slide aus meinem Vortrag von vor 3 Jahren. Da sieht man noch irgendwie die Auflösung. Und Firefox. Das heißt, die Idee war, wann sind wir so weit, irgendwie eine Uhr auszudrucken. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass es die nächsten Jahrzehnte so eine große Sache sein wird, weil das, was man in Teilmitteln machen kann, das bewegt sich in so Auflösungen von im Moment so 1/8, 1/16 Millimeter oder so und vielleicht ein bisschen besser. Das ist Kunststoff, das kann man natürlich dann wieder als Vorlage nehmen. Man könnte natürlich auch, wenn man so ein Kunststoffobjekt hat, mit den ganzen traditionellen Methoden davon jetzt wieder einen Abguss machen, damit auch das Metall herstellen. Es gibt sicher auch Leute, die sich eigene Laser-Sinter-Anlagen gebaut haben, solche also Sachen, mit denen man direkt in Metallobjekte herstellen kann. Bis man auf den Bereich ankommt, ist es ja, glaube ich, eher so eine Art technische Frage. Natürlich, irgendwann wird es jemand machen. Die andere Sache ist, das wird sich aber auch auf sehr lange Sicht nicht lohnen. Weil wenn ich tatsächlich eine Fälschung von irgendwas haben will, dann gibt es da einen sehr großen Markt, der mir das auf traditionelle Art und Weise herstellt. Und das ist, glaube ich, dann doch eher so die Richtung, dass es Richtung Unikate geht, Richtung, was weiß ich, irgendwelche Abwandlungen. Das wird künstlerisch und hektivistisch sozusagen eingesetzt. Die Rolex sozusagen demnächst aus dem Replikator zu holen, das können wir uns, glaube ich, für die nächsten Jahrzehnte auch erstmal abschminken. Wenn da jetzt noch Widerrede kommt, dann ist das auch, ja, wie gesagt, da freue ich mich natürlich auch drauf. Das ist so meine Sicht auf die Dinge. Da sind dann immer alle ganz enttäuscht, weil das irgendwie dann irgendwie im Nachtjournal besser angekommen wäre, wenn ich das jetzt angekündigt hätte. Ich weiß gar nicht, wozu dieses Slide da ist. Ich glaube, das war ein Foto von unseren Werkzeugen, die wir gemacht haben. Der argumentative Grund für diese Folie war, glaube ich, dass ich dachte, dass sowas natürlich in Hackerspaces einen Platz hat. Hier auf unserer Fotogalerie, die wir da haben, als wir einmal alle unsere Werkzeuge fotografiert haben, ist einfach der 3D-Drucker ein so ein Objekt von vielen. Da gibt es einen Schraubenzieher und eine Säge und eine Nähmaschine, einen Kompressor und Fräse und 3D-Drucker. Also das wird uns, glaube ich, bleiben. Die werden noch immer besser werden. Die werden einfach so in Werkstätten rumstehen und Leute sagen, naja klar, dann mache ich das halt mit einem 3D-Drucker, das bietet sich an. Und Hackerspace-Kultur nach wie vor so ein bisschen die Keimzelle des Ganzen und ich glaube, da wird es auch immer weiterentwickelt. Kommen aber, glaube ich, meiner Meinung nach nicht in die Richtung, dass wir sagen können, irgendwie ein veritables Ding, um jetzt massenhaft aus der Pirate Bay Sachen runterzuziehen, auszudrucken. Eine Stunde später habe ich die Uhr, die ich dann sozusagen nicht mehr für 10, 100, 1000 Euro kaufen musste. Das heißt, die Produzenten von Sachen, die tatsächlich was Tangibles sind, die man in der Hand halten kann, die sind vielleicht noch eine Zeit lang länger sicher, als die Sachen, als die Firmen, Verleger und Urheber, die sozusagen Immaterialgüter herstellen. Das ist so ein bisschen mein Fazit der ganzen Sache. Fragen würde ich jetzt sozusagen annehmen, aber sozusagen ein bisschen, was ich auch zwischendurch gesagt habe, rausgeben. Das heißt, wer so ein bisschen was erzählen will, wie die eigene Vision ist, wie das sich weiterentwickeln könnte, wer Fragen hat, wie das tatsächlich konkret funktioniert. Ich glaube, das habe ich so ein bisschen kurz geschludert, aber ich dachte irgendwie, vielleicht hast du es hier schon mal gesehen. Genau, das wäre jetzt der Punkt dazu, mich irgendwie nochmal zu finden. Twitter-Handles, Philipp Stefan bin ich. Bausteln ist so ein bisschen meine Aktion. Das heißt, ich mache in Berlin da jeden Montagabend so einen offenen Abend, wo man hinkommen kann. Gibt es hier ein Ding, glaube ich, jeden Freitag, wenn ich das richtig gehört habe. Das heißt, wendet euch an die Hackerspaces in eurer Nähe. Unsere heißt Open Design City und ist auch im Internet zu finden. Jo. Gebt das mal rum und nehmt das andere.
Also mir fällt Games Workshop so als Betroffener ein, wenn sich dann halt die Orks selbst ausdrucken und so.
Ja, dass sie sich so drüber freuen. Das ist aber auch, da hast du vollkommen recht, das ist so eigentlich eines der ersten Opfer, weil die sind ja auch relativ früh schon so in dem Bereich gewesen, dass man sagt, oh, wir drucken unsere, also kannst du kurz erklären, das sind halt
wieder. Das sind so Tabletop-Figuren, die halt irgendwie so eine, tatsächlich irgendwie so eine passende Größe hat für den 3D-Drucker zu Hause und auch so von der, also Machart, ich glaube, die gießen die, ich bin mir jetzt nicht sicher.
Aber ich glaube, das ist Zinkdruckguss, oder? Spritzguss. Also es sind halt Figuren für Rollenspiele, die man dann so auf dem Tisch stehen hat, die dann den eigenen Charakter, glaube ich, ne, ja, darstellen. Ich glaube, da ist auch, das habe ich ganz vergessen, das Beispiel, ich glaube, da war relativ früh was, dass Leute auch bei Thingiverse da Teile eingestellt haben und dass dann ein bisschen rechtlichen Stress gab, ne? War das so? Ich dachte, ja, da nickt Daniel gerade schon. Das war so, oder?
Es gab Leute, die hatten halt die Figuren vom Games Workshop nachmodelliert und die über Thingiverse hochgeladen. Und die.
Also, da ich da in dieser ganzen Tabletop-Schiene so ein bisschen drin stecke, weiß ich das gerade zufällig. Es gab Leute, die haben halt die Figuren von Games Workshop nachmodelliert und die über Thingiverse hochgeladen, weswegen dann Games Workshop gleich mit Anwälten gedroht hatte, glaube ich, war das. Und bei der Gelegenheit auch gerade versucht hatte, dann nicht nachmodellierte Figuren, die aber in denselben Genre-Bereich fallen, auch auszuklagen.
Aber das hat, weißt du, was da noch rausgekommen ist insgesamt? Nee. Weil ich glaube, das ist ja dann, das geht dann auch irgendwie, wenn du halt nicht Sachen kopierst, sondern sozusagen zusätzliche erfindest. Das geht dann so langsam im Bereich Fair Use, weil.
Genau, also ja. Ich glaube, die eindeutig auf Games Workshop basieren, sind rausgenommen worden. Ansonsten. Generika kannst du halt schlecht verbieten zu modellieren.
Ja, das ist natürlich auch die Frage, das überschneidet sich natürlich sehr, ne? Also Rollenspielkultur, Hackerkultur, das sind natürlich dann sozusagen so erste Bastionen, wo Leute sagen, das kann ich mir doch selber ausdrucken. Ich glaube nicht, dass es sozusagen schon in dem Bereich ist, wo, was weiß ich, Leute sagen, irgendwie, das ist so das, was Otto-Normalverbraucher gerade herstellen würde. Vielleicht ändert sich das auch. Aber das ist ein ganz guter Punkt, dass da schon sozusagen ein bisschen das Recht auf Kopierbarkeit von tatsächlich anfassbaren Objekten angegriffen wurde. Das stimmt. Ich glaube, es gibt ja auch Was ja auch sehr interessant ist, wenn, das ist auch irgendwie so der erste Gedanke, wenn man schon mit demselben Material druckt, aus dem Legos sind, ist natürlich auch Legos zu drucken. Das geht auch. Also eins der, also unter den ersten Objekten vor 3 Jahren schon bei Thingiverse war auch ein Lego-Stein, den man auch so in verschiedenen Größen, also nicht, also natürlich so, dass er passt, aber parametrisch. Das heißt, man könnte auch einen 3x3 Lego-Stein ausdrucken, also den einen, den es gar nicht gibt von Lego und solche Geschichten. Und das ist natürlich dann sehr interessant. Ich gehe auch eigentlich mal davon aus, dass wenn die Technik jetzt so weit ist, dass sie die Auflösung, die Qualität sozusagen auch aus so einer Firmensicht bringt, wobei Lego ja natürlich vermutlich eine der Firmen ist, die mit Kunststoffspritzguss sozusagen vermutlich die Experten sind, so weil sie das seit 50 Jahren machen, dass es dann auch in den Bereich gibt, weil es gibt ja jede Menge Lego-Community, ne? Du kannst deine eigenen Modelle online erschaffen, kriegst dann die Teile zugeschickt, wenn du willst, die du zum selber zusammenbauen kannst. Und vor einiger Zeit, das ist vor 3-4 Monaten gewesen, haben ja Künstler jetzt auch ein universelles Adapter-Set rausgebracht, das heißt Lego auf alle anderen Konstruktionsbaukästen, die es so gibt, Kanex und ich kenne die ganzen Namen nicht, aber es gibt ja so diverse Konstruktionsbaukästen, die auf verschiedenen Prinzipien beruhen. Lego sind halt im Wesentlichen die Klötzchen, andere sind eher so ein bisschen mit Gelenken und so weiter. Und da haben Künstler jetzt sozusagen ein universelles Adapter-Set rausgebracht, was natürlich auch so ein bisschen so dieses kindliche Verständnis unterstützt, meiner Meinung nach. Warum passt das denn nicht zusammen, ne? Warum ist man sozusagen, hat man diesen Vendor-Login, warum kann man, wenn man mit Lego baut, die anderen Teile da nicht dran pappen? Warum geht das nicht? Als Kind würde mir das vermutlich total blödsinnig vorkommen. Ich würde das trotzdem zusammensetzen und mir denken, ist ja egal, wer der Hersteller ist. Und diesen Adapter-Teilen hat man natürlich dann die Möglichkeit zu sagen, okay, auf diese, ich habe Lego-Basis, tue den Adapter drauf und baue dann was anderes drauf. Und das sind aber natürlich tatsächlich in dem Fall mal Leute, die sich an Patentrechte gehalten haben. Das heißt, das ist zwar auf so einem Poster komplett vorgestellt, dieses System, so 9 Systeme auf 9 Systeme gibt dann insgesamt 9 Quadrat minus 9, ne? Wie viel ist das? 9 mal 8, egal. 72, ne? 72 Teile oder so. Weil dieselben auf dieselben sind ja schon quasi vorhanden. Und das heißt, da sind dann auch so einige to be published, sozusagen 2013, wenn das eine Patent ausläuft, 2018 oder so, wenn das andere Patent ausläuft. Ist es offiziell, weil vermutlich sie da ein bisschen mehr Publicity mitmachen wollten. Ich gehe dann aber davon aus, dass dann findige Leute sagen, solange will ich nicht warten, baue ich jetzt halt schon nach. Aber wie gesagt, das sind halt so Anwendungen, die sind halt jetzt irgendwie nicht massentauglich, nicht verkaufbar, aber zeigen so ein bisschen auf so eine hackerische, medienkunstkritische Art und Weise, was man eigentlich damit alles so machen kann. Hattest du eigentlich schon zu Ende erzählt, Daniel?
Ja, so.
Okay. wer hatte sich denn eben gemeldet von wegen 3D-Druck? Du und Clemens auch? Was war? Meine ich. Okay, sorry. Der Parser hat es falsch rum rausgegeben. Gib dir mal das Mikro durch. Die Leute sind so begeistert von mir, die sehen das gar nicht.
Ja, hallo, ich bin aus der Siebes, deswegen haben wir auch einen 3D-Drucker vor ein paar Jahren schon gekauft. Der ist immer ganz viel kaputt.
Deswegen, ja.
Ich glaube, er wird gerade wieder sehr aufwendig repariert und mit einer beheizbaren Platte von unten.
Ja.
Solchen Dinge.
Die ist gut, die Platte. Also.
aber nochmal kurz zu deiner Utopie. Ich glaube, also jetzt zumindest, was du so als mögliches Ziel angegeben hast, eine Rolex ist einfach total unattraktiv. Also das ist ja einfach ein Luxusgegenstand. Ja. Und eigentlich kam jetzt ja gerade plötzlich, also ich glaube, der Maßstab sind Dinge, die auch aus Plastik sind. Und Dinge, die aus Plastik, wir haben gerade Spielzeuge genannt, das klingt jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, aber das ist es nicht. Ja? Also man kann plötzlich eine ganze Branche irgendwie anscheinend relativ einfach zu Hause nachbilden. Das ist halt nicht so plakativ. Ein Legostein zu drucken ist nicht so plakativ wie eine Rolex, aber es ist ja total toll. Und irgendwelche Legosteine produzieren zu können, die es bisher nicht gab. Ich glaube schon, dass das in nächster Zeit spannend wird. Und du hattest ja auch mit dem Löffel angefangen. Also es war ja vor 3 Jahren mal deine sozusagen Ursprungsidee. Und ich glaube schon, dass in den nächsten Jahren auch einfach aufgrund von Qualitätsverbesserungen das einfach und auch aufgrund der Professionalisierung dieser Geräte, also wenn das so aussieht wie so eine Espresso-Maschine, dann stellt man sich das ja auch eher nach Hause, dass das schon halt üblicher wird mit, ach, da ist mir, hier, ich brauche einen Laptop-Ständer, also auch diese ganzen neuen Dinge. Ich war gerade auf dieser Seite, die du gezeigt hast, da gibt es dann irgendwie den iPad-Ständer, den man sich irgendwie für, weiß ich nicht, 10, 15 Euro druckt. Und das macht man dann halt zu Hause. Und ich glaube, dass es einfach üblich wird und sich so langsam einschleicht, so wie man ja auch heutzutage farbig zu Hause ausdruckt, ja, also mit einem Laserdrucker.
Was glaubst du denn, was da die Zeit der Zeitmaßstab sein wird. Weil, also ich meine, am Ende habe ich dann Unrecht und die stehen überall zu Hause und dann heißt, der hat immer gesagt, das wird nichts. Ist auch egal. wie gesagt, ich glaube, ich mag die Rolle lieber, dass ich mich sozusagen also in der Richtung irre und nicht andersrum. Ist auch egal, da gibt es auch das sehr schöne Buch Makers von Cory Doctorow, haben vielleicht einige gelesen, der macht ja Science Fiction, die sehr nah sozusagen an diesen aktuellen Entwicklungen dran ist und spinnt sie so ein bisschen weiter, wo es darum geht, dass sowas dann auch so eine ganze, nicht nur eine Industrie, sondern so eine ganze Kultur erweitert, indem dann sozusagen Disney was, glaube ich, oder im Wesentlichen, es gibt ein kommerziell erhältliches Set und das wird dann gehackt und dadurch wird es dann erst der Hit. Das sind dann die Hacker-Träume. Und Ich bin noch nicht so ganz sicher, weil ich überlege dann, wie ich zu Hause sitze und denke, oh Gott, jetzt hätte ich heute gerne aber mal einen anderen Eierbecher als gestern. Ich kann mir das für mich selber noch nicht so ganz vorstellen, aber ich bin ja, also ist ja zum Glück nicht jeder so. Und vielleicht ist es auch tatsächlich so, weil ich sitze ja auch nicht, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte dann zu so einer, jeder kauft sich das, so wie die Brotbackmaschine bei Aldi. Und dann backt man damit zweimal Brot und dann ist da irgendwas nicht so richtig in Ordnung und dann steht das halt irgendwie dann doch in der Abstellkammer. Weil ich mir so vorstellen kann, wenn das so ist wie bei den Farbdruckern heute, wenn man dann eher das günstige Modell kauft, ne, was halt weniger kostet als eigentlich eine volle Patrone und dann geht das halt zweimal und dann geht das halt nicht mehr und dann denkt man sich, so stelle ich mir so ein bisschen vor, weil es sind ja nicht nur immer so Leute, die hier auf so Konferenzen gehen, sondern auch so andere Leute, die einfach sehen im Prospekt, ach, das ist ja nett, das kaufe ich mir jetzt mal. Aber wie gesagt, also wenn es ein Tool ist, was sozusagen irgendwie so eine Demokratisierung von einem weiteren Bereich fördert, nämlich dass man Objekte auf einmal erstellen und selber herstellen kann, dann finde ich das sehr interessant. Ist natürlich klar, da wird sehr viel Mist mit entstehen, aber so ist das denn einfach. Also Mist im Sinne von, das ist denn zuerst mal nichts gut, aber wenn es die Leute beflügelt, dann sehr gern.
Also ich würde sagen, wir reden vielleicht in 10 Jahren einfach nochmal drüber. Mhm. Das ist, glaube ich, auch so ein Zeitraum, als sich früher die Leute alle ihren Palm gekauft haben und gesagt haben, ich habe jetzt einen tragbaren Kalender, ihn aber nicht so richtig benutzt haben, weil er einfach total umständlich zu benutzen war. Aber heutzutage ist es, glaube ich, doch üblich, dass Leute auf tragbaren elektronischen ihren Kalender haben. Und also ich glaube, so 10 Jahre braucht es noch, aber dann, glaube ich, ist es einfach normal.
Ich glaube, manchmal fehlt ja auch an der Technik, Technologie, die da ist, halt so ein Sprung. So wie bei der Touchscreen-Geschichte war es ja dann einfach der Sprung von den Stift bedienbaren zu den Finger bedienbaren, wo man so dachte, das hat doch bei Palm seit 10 Jahren nicht funktioniert. Auf einmal war es dann sozusagen das neue Standard-Interface und auf einmal, was weiß ich, was es jetzt alles gibt, Multitouch-Sachen und so weiter und dann plötzlich für ganz andere Anwendungen. Es kann natürlich sein, dass da jetzt noch irgendwo so diese eine Sache ist, die fällt mir jetzt gerade so aus dem Kopf nicht ein.
Recycling des Materials.
Recycling des Materials, meinst du? Also, dass man das einfach oben wieder reinwirft selber? Okay. Na, das könnte es zum Beispiel sein oder irgendwie, weiß ich nicht, einfach, also, ja. Sehe ich gut. Also ich würde mal sagen, da müssen wir mal so ungefähr zu SIGINT 2022 oder so nochmal drüber reden. Ich
mache einen Termin.
Außer da ist gerade Camp, das weiß ich nicht, ob das jemand ausrechnen kann. Da ist noch eine Meldung hinter dir, kannst du ja nochmal weitergeben.
Ja, also wir haben in Göttingen auch schon seit einigen Monaten 3D-Drucker. Ich würde es auch so sehen, dass es vor allem gerade eher die Plastikteile Industrie angreift, vor allem Adapter für alles Mögliche zu bauen. Also ich habe jetzt auch ein Flevo, das hat keine runden Stangen, sondern
das ist ein Fahrrad.
Stangen steht vorne auch als rum. Und da ist halt der Punkt, es passt halt kein Standard-Fahrradteil dran und da ist ein 3D-Drucker einfach Gold wert, weil ich mir die Teile jetzt alle drucken kann. Ich würde schon sagen, wenn einfach auch die Software-Seite einfacher ist. Also bis jetzt ist es halt sehr aufwendig, diesen G-Code zu erstellen, um dann den 3D-Drucker überhaupt anzusprechen. Wenn das einfacher wird und ich mir einfach lustig schnell mal ein Objekt zusammenklicken kann, dann könnte das schon auch sehr viel interessanter für mehr Menschen werden. Weil bis jetzt ist es wirklich noch so, dass man wirklich sehr viel Arbeit reinbringen muss, bis man überhaupt ein Objekt fertig hat, für den 3D-Druck.
Ja, das heißt, die Killer-App, die dann sozusagen fehlt, wäre dann eigentlich die Software, die einem das einfacher macht. Weil dann, das ist eigentlich eine gute Idee, weil dann hat man ja auch die Wahl, drucke ich das bei mir zu Hause oder im Lab oder gebe ich das zu einem anderen Service oder mache ich es einmal für mich zu Hause, stelle fest, das ist okay, jetzt lasse ich es woanders fertigen. Ich weiß nicht, mit was für Software du arbeitest, es sind ja eigentlich zwei oder mindestens zwei Softwares, die man erstmal braucht. Ein Tool, um ein Objekt zu erstellen, da gibt es ja von sehr vielen verschiedenen Hintergründen, Architektur oder CAD oder so, 3D-Software und dann ein Objekt, was sozusagen das vorbereitet für den Drucker. Und da ist sehr viel Open Source, da gibt es auch inzwischen einige Sachen, Sachen zu kaufen, wird auch alles in RCT getestet. Das sind wieder so Windows-only zum Teil, also es geht wieder alles in die falsche Richtung. Und irgendwo war eine Meldung. Da. Ja, super.
Ich denke auch, dass in dem Augenblick, wo es zum Beispiel ein Gerät gibt, wo du auf der einen Seite ein Original reinstellst und der drüben halt eben eine Kopie draus macht, wie beim Schlüsseldienst, dass das schon wahrscheinlich auch helfen wird, da die das irgendwie publiker zu machen.
Das kann gut sein. Das würde dann auch mal dafür helfen, dass dieser Schuh- und Schlüsseldienst auch irgendwann mal ein drittes Standbein sozusagen kriegt. Das ist ja auch immer das ungelöste Rätsel, warum das zwei Dienstleistungen in einem Haus sind. Und das könnte ja dann nochmal, muss man Mr. Minute Bescheid sagen, das kommt.
Also was ich noch für irgendwie interessant halte, ist so eine Art Revival von Copyshops. Also wo halt dann tatsächlich irgendwelche Drucker stehen, die halt ein bisschen teurer sind, die halt auch also eben über den Heimbereich hinausgehen und die halt eben dann quasi dadurch, dass sie eine hohe Auslastung haben, finanzierbar sind.
Also ich glaube auch, dass es so ein, also das ist mir auf jeden Fall, kommt mir interessanter vor als für zu Hause. Aber wie gesagt, vielleicht irre ich mich da, aber ich sehe das halt tatsächlich nicht so als den Laserdrucker, den man sich jetzt leisten kann, der dann auch bunt drucken kann, der dann auch nur 150 Euro gekostet hat, sondern eher so als die Maschine, die irgendwie zu Hause stören würde. So nach dem Motto, ich drucke mir nicht jeden Tag ein T-Shirt, aber es ist gut zu wissen, dass ich das im Copyshop machen kann.
Ja, und im Copyshop konnte man ja auch früher, also sag ich mal, ein Gerät nutzen, was in der Anschaffung da irgendwie, keine Ahnung, im vierstelligen Euro, D-Mark-Bereich damals noch lag und halt für den Hausgebrauch irgendwie, sag ich mal, unpraktisch war, weil es einfach riesengroß war und heute steht es halt irgendwie kleiner auf dem Tisch.
Ja. Also ich glaube auch bei diesen Druckern, ich habe das jetzt nicht mehr reingenommen, heute Nachmittag kam nochmal die Mail, die Uni Wien hat gerade den kleinsten 3D-Drucker der Welt entwickelt. Das ist natürlich interessant mit der Miniaturisierung. Ich hoffe, das heißt auch, dass der sehr hochauflösende Sachen herstellt. Ansonsten ist er ein sehr nutzloser 3D-Drucker. Weil bei diesen Maschinen kommt es natürlich darauf an, dass die Leute sagen, ach schade, man kann damit halt nur so faustgroße Sachen ausdrucken. Ich bräuchte aber sowas von der Größe von, weiß nicht, einen Schuh oder noch größer. Ne? Da kommt man dann gleich in den Bereich, wo man eigentlich so eine große Maschine braucht. Also ich gehe mal davon aus, dass dieser Mini-Drucker, den die Uni Wien jetzt gerade vorstellt, dass der sehr fein druckt. Und das ist natürlich dann auch interessant, wieder Miniaturisierung in eine Richtung und aber auch die Geräte, die dann eigentlich zu groß sind, um sie wirklich also in der Wohnung zu haben. Es wird immer Leute geben, die das Ding in der Wohnung haben, weil solche Leute gibt es ja einfach, aber ich sehe da noch nicht ganz den Massenmarkt. In 10 Jahren, mal gucken.
Ich habe eine Frage zur Qualität. Also das Beispiel, ich drucke mir Teile fürs Fahrrad aus. Mhm. Zum Beispiel gibt es Bremsgriffe aus Kunststoff und wo ich jetzt schon Bedenken hätte, mir die selber auszudrücken und daran zu montieren. Weil ich habe jetzt keine Ahnung von Kunststoff, aber da gibt es sicher auch irgendwelche Qualitätsunterschiede, was Festigkeit, Haltbarkeit und so weiter
angeht. Also ich glaube tatsächlich, Bremsgriffe würde ich daraus nicht drucken. Nicht, weil ABS nicht hält, sondern weil das ja nicht in einem Stück gespritzt wurde, sondern Lage für Lage aufgebaut wird. Das funktioniert ja so, dass man diese Düse hat, die den Weg abfährt und das dann Schicht für Schicht auffährt. Man kann dann natürlich in der Software einstellen, ist das ganze Objekt, weil es natürlich eine Art Außenwand hat, hohl oder ist es gefüllt oder wird es mit so einer Art Wabenstruktur versehen. Und sowas würde man dann natürlich vielleicht irgendwie aus Vollkunststoff herstellen wollen. Trotzdem hat man, glaube ich, ich bin kein Materialtechniker, sicher noch einen Unterschied, als ob man so ein Objekt am Stück gießt oder ob man das so Schicht für Schicht aufeinander baut, wo eventuell Lufteinschlüsse drin sind, wo eventuell nicht jede Schicht mit der anderen perfekt verschmolzen ist, weil sie halt, ne, das passiert ja auch bei diesem, das ist noch so ein Leid, wenn man das druckt, dass sich Sachen manchmal verziehen, weil sie, wenn sie abkühlen, Spannungen auftreten und dann sozusagen das ganze Teil krumm wird. Ich glaube, das sind nicht Sachen, wo ich sozusagen drauf mich verlassen würde, wenn ich dann Bremse drücke und in dem Moment bricht das Ding durch. Das wäre mir es, glaube ich, nicht wert. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich auch nur mit diesem Drucker 3 Jahre und mit ein paar anderen ein paar Mal gedruckt. Und wenn ich irgendein längliches Objekt habe, wie ich mir das jetzt vorstelle, bei so einem Bremsgriff, dann habe ich trotzdem den Eindruck, ich könnte das durchbrechen, wenn das damit ausgedruckt ist. So. Weil es könnte spröde werden. Aber was man natürlich machen kann, wenn jemand mehr von Kunststoff Ahnung hat, ich habe es halt leider nicht, ist natürlich irgendein Objekt drucken und davon wieder Abformung machen oder so. Das ist die Frage, ob es noch dieses Rapid Prototyping denn überhaupt noch ist oder ob man dann in den Bereich kommt, wo man sagt, da kann ich ja auch eigentlich ein kommerzielles Ding abformen oder so. Also ich weiß nicht genau, wie du das mit deinem, was du für dein Flevo für Teile machst, aber das musst du vielleicht mal beantworten, wenn du magst. Ich habe noch keine Fahrradteile oder so gedruckt.
Ich wollte noch gerade 2 Dinge sagen zur Software und zur, wie es in Zukunft aussehen wird.
So
ja, die Software muss einfacher werden. Obwohl ich den eigentlichen Trend in der Zukunft in den parametrisierbaren Designs sehe. Weil es muss nicht jeder seine eigenen Designs machen. Das ist ja auch die Idee hinter Thingiverse eigentlich. Deshalb Leute, die sich mit den Designs auskennen, die Designs machen, zur Verfügung stellen und dass die dann halt von allen anderen genutzt werden können. Und gerade in dem Bereich von parametrisierbaren Designs wird es da, glaube ich, noch sehr interessante Entwicklungen geben. Das andere ist halt ja die Verbreitung von den 3D-Druckern in der Zukunft. Also ich sehe es auch nicht so, dass es für den Standard-Hausgebrauch sein wird. Aber was ich mir sehr gut vorstellen könnte, wären halt Modellbauclubs und Ähnliches, die halt dann irgendwelche Spezialteile brauchen, die halt in der Serienfertigung einfach nicht bezahlbar wären für so einen kleinen Club.
Ja, also Parametrisierung heißt in dem Fall, dass das Objekt auch eine Funktion hat, wo du dann noch vom Druck angeben kannst, per Algorithmus, per Code, was genau welche Größe es hat, welche Eigenschaften zusammen. Das heißt, man hat nicht so ein Abziehbild, was man nur genau so machen kann, sondern, was weiß ich, beim Lego ist es schon so, das kann man runterladen, sagen, mach mir ein 15x3 Lego oder ein 2x2 oder so. Und das ist alles in einem Modell drin, das dann sozusagen eine Schnittstelle hat, das man bedienen kann mit Parametern.
Ich wollte nur mal fragen, wie das mit der Oberflächenqualität aussieht, weil diese Trillerpfeife, die wir gesehen haben, sah ja so aus, als wäre sie frisch aus der Bastflechterei oder so.
Genau, das Foto ist auch tatsächlich schon was älter. Inzwischen haben wir das Ding auch so ein bisschen richtig eingestellt. Das heißt, also bei den Modellen, die ich gedruckt habe, sieht man das immer noch. Das heißt, man kann so ein bisschen auf jeden Fall immer die Schichten sehen, auch wenn man es ganz genau einstellt. Es gibt da verschiedene Drucker, die das unterschiedlich fein machen. Also dieser alte Maker hat nochmal eine höhere Auflösung zum Beispiel als der MakerBot. Das heißt, so ein 1/8 Millimeter ist dann, glaube ich, ungefähr die Breite dieses Plastikfadens. Bisher habe ich das gesehen, dass man eigentlich bei jedem Modell, wenn man weiß, dass es 3D gedruckt, dann sieht man das auch. Also auch wenn man kommerzielle hat, weil die sehen irgendwie gerastert aus. Das sind halt so dreidimensionale pixelige, wenn man so will, Objekte zum Teil. Und man kann das sehr gut weiterverarbeiten. Das heißt, wenn man es schleift oder wenn man es lackiert oder wenn man es irgendwie verarbeitet, dann sieht man nicht, was das Verfahren dahinter ist. Also das geht schon. Andererseits viele Leute, die das erstmal begeisternd aufgenommen haben, wo ich denen gesagt habe, naja, das kann man ja noch so ein bisschen machen. Die so, nee, das ist total toll, weil so sieht kein anderes Objekt aus. Also wenn man was Gefrästes hat, dann hat es natürlich auch vielleicht noch solche Spuren oder Riefen. Aber genauso diesen 3D-Druck, der dann auch irgendwie so ein bisschen tatsächlich so aussieht, als wäre es aus, also man sieht, dass es mal flüssig war und dann zusammengepappt wurde, das finden im Moment noch einige ganz toll. Irgendwann wird man natürlich dann sagen, das ist halt diese niedrige Auflösung. Das kennt man ja heute immer, wenn man Sachen anguckt von vor 10 Jahren, wo man sagt, ja, schlimm. Hinten waren noch Hände.
Ja, wir haben jetzt bei der Drucktechnik die ganze Zeit über diesen Schichtendruck geredet, wo was schraffiert wird mit einem Druckkopf.
Genau.
Alles, was ich darüber lese, sind immer nur, dass irgendwelche Probleme auftauchen, sodass ich mich frage, ob es da nicht Alternativen gibt. Und das Erste, was einem halt über den Weg läuft und da ein bisschen recherchiert, ist irgendwie Flüssigharz, wo ein Becken mit Laser bestrahlt wird oder auch mit einem Beamer und dann Schicht für Schicht hart gemacht wird und das Modell abgefahren wird in dieses Becken aus Flüssigharz. Und da wollte ich einfach mal fragen, was ihr da davon haltet.
Also das mit dem Flüssigharz habe ich tatsächlich noch nie in echt gesehen. Ich kann jetzt sagen, dass diesen Link, den ich heute gesehen habe, da ist aber jemand mit Erfahrung, glaube ich. Nee, schade. Dieser Mini-Drucker in Wien, von dem ich heute im Internet las, der druckt mit Flüssigharz und das sah auch so aus und hat auch so einen Laseraufkleber drauf. Also das ist, glaube ich, dieses Verfahren. Das andere, was wir halt immer gezeigt haben, ist halt dieses FDM-Verfahren. Also das bedeutet, wie schon gezeigt, es wird Plastik geschmolzen und aufeinander gestapelt. Persönlich habe ich leider keine Erfahrung mit anderen Verfahren. Von diesen großen Industriemaschinen, die haben ja meistens das Verfahren, dass sie so ein Substrat haben. Das heißt, da wird dann Schicht für Schicht wie so eine Art Gipspulver reingefüllt und wird da mit einem Bindemittel, was Klebstoff ist, so kann man sich das vorstellen, reingedruckt. Das heißt, jede Schicht wird sozusagen wie im Papierdrucker mit Klebstoff oder mit Farbstoff, mit Bindemittel bestrichen und an den Stellen klebt dann das Pulver zusammen und am Ende hat man dann so eine Art Aquarium voll mit Pulver und irgendwo in diesem Pulver ist dann das fertige, feste, verklebte Objekt drin. Das ist so eigentlich das andere Hauptverfahren, das was man da hat. Dann gibt es halt noch das Lasersintern. Da werden dann sozusagen auch über Laser, die sich kreuzen, einzelne Teile verhärtet. Das ist ja bei dem Harz dann so ähnlich vom Verfahren. Ich habe das aber leider noch nie irgendwie gesehen, also kann ich leider nichts zu sagen. Da war noch was. Ich glaube, wir müssen so langsam einmal zum Schluss kommen. Wenn die Uhr hier stimmt, ist 9:54. Gibt es schon den nächsten Vortragenden? Gibt es überhaupt einen? Ja, okay. Denn Ihr würdet mich jetzt hier noch den Abend und zwei Tage rumlaufen sehen. Da kann man dann auch nochmal Fragen klären, wenn sie spontan kommen. Und ja, ansonsten sind auch hier, glaube ich, sehr viele Leute, die sich jetzt hier auch mit Wortbeiträgen gemeldet haben aus anderen Hackerspaces, die dazu auch gerne Auskunft geben. Ciao.